Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Burnout, wenn das Leben nur noch müde macht. Stressige Lebensumstände können Menschen belasten. Bis hin zu dem Gefühl, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, leer und ausgebrannt. Auch beruflicher Stress kann körperliche und psychische Beschwerden auslösen. Mögliche Ursachen sind dauerhafte Über- oder Unterforderung, ständiger Zeitdruck, Konflikte, aber auch extreme Einsatzbereitschaft, die zur Vernachlässigung eigener Bedürfnisse führt. Auf Stress mit Erschöpfung zu reagieren, ist zunächst nicht krankhaft. Aber wann handelt es sich um ein Burnout? Und inwieweit unterscheidet sich dieses Gefühl des Ausgebranntseins von anderen psychischen Erkrankungen? Über Burnout, Folgen und Hilfe sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich spreche mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Ameos Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Herr Professor Gonter.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Gonter, ich hoffe, Sie hatten nicht so einen stressigen Tag heute. Wie wir alle wissen, ist Stress ja wirklich total ungesund. Im gewissen Maße, glaube ich, kann es vielleicht auch manchmal ganz gut sein. Aber wenn es dauerhaft ist, kann es, wie wir wissen, zu Burnout führen. Wie macht sich so ein Burnout überhaupt bemerkbar?
Also erstmal danke für die guten Wünsche. Tatsächlich ist der Tag bisher noch gut, aber in der Psychiatrie ist es typisch, dass der Freitagnachmittag eigentlich die unangenehmen Überraschungen bereithält. Und von daher stimmt das alte Sprichwort unserer Vorfahrinnen, den Tag nicht vor den Abend loben. Aber bisher ist es ein angenehmer Tag. Vielen Dank. Ja, Ihre Frage, wie macht sich das bemerkbar? Also ich denke, das Charakteristische am Burnout, das versteht ja jeder, der das Wort hört und ein bisschen Englisch kann, ausgebrannt sein. Das Charakteristische ist erstmal die Erschöpfung, die sich auf viele vegetative Weisen den Menschen ja sozusagen bekannt macht. Und das sieht bei jedem etwas anders aus, bei jedem und jeder. Aber es sind eben diese typischen Zeichen des Überlastetseins, dass also eine gewisse nervöse Unruhe auftauchen kann, aber auch bis hin zu einer fast schon Apathie, also zu einer Antriebslosigkeit oder Schmerzen oder Schlaflosigkeit, Appetitstörungen, sowohl kein Appetit mehr als auch zu viel. Also diese ganzen vegetativen Symptome, die können Ausdruck einer Erschöpfung sein. Und wenn wir von diesem speziellen Burnout-Syndrom, was seit einigen Jahren ja viel diskutiert wird, sprechen wollen, dann gehört eigentlich immer auch dazu das Gefühl von Wirkungslosigkeit. Also man kann ja ansonsten erschöpft sein, wenn ich zum Beispiel einen Marathon gelaufen bin, was ich jetzt nicht kann, oder wenn ich einen langen Spaziergang gemacht habe, dann bin ich ja hinterher sozusagen rechtschaffen müde, wie wir sagen würden, oder eben auch mal gesund erschöpft und erhole mich dann wieder. Aber es gehört zum Burnout dazu, dass diese Erschöpfung über längere Zeit anhält und dass sie verbunden ist mit diesem Erleben der eigenen Wirkungslosigkeit. Also einerseits Ansprüche zu haben, etwas schaffen, ändern, bewirken zu wollen und aber das nicht zu können. Das gehört, denke ich, inhaltlich neben der vegetativen Erschöpfung dazu. Und diese Kombination, die führt dann eben oft dazu, dass Menschen in so eine ablehnend, irgendwie zynische, negative Haltung ihren Mitmenschen gegenüber wechseln. Das wäre dann, glaube ich, das Vollbild. Und es kann natürlich immer sein, dass wir bei einem Menschen, dem wir begegnen, weder Erschöpfung noch dieses innere Erlebnis von Wirkungslosigkeit mitbekommen haben, uns derjenige aber irgendwie also abwertend, zynisch gegenübertritt, dann ist das eine ganz gute Hypothese, davon auszugehen, dass die anderen beiden Sachen da auch mit im Spiel sind. Das trägt zum Verständnis von manchen unangenehmen Zeitgenossen, glaube ich, bei, ja.
Gibt es eigentlich auch andere Symptome noch, die für ein Burnout sprechen? Vielleicht auch andere körperliche Merkmale? Also Schlaflosigkeit hatten Sie ja eben schon angesprochen. Schmerzen, gibt es noch etwas an anderen Symptomen, wo man sagt, das könnte man einem Burnout zuordnen?
Ja, ich denke, die ganze vegetative Palette, also Appetitstörungen noch, Verdauungsstörungen können noch dazukommen, nervöse Zuckungen treten auf, Zittern kann auftreten. Also wenn der Organismus überlastet ist, sind das diese individuell ein bisschen unterschiedlichen, aber so die typischen Zeichen aus dem vegetativen Nervensystem, das sich ja in allen Organen auch irgendwie abspielt, also die wir dann bemerken bei uns selbst oder bei anderen.
Gibt es eigentlich auch so einen zeitlichen Ablauf, wo man sagt, okay, es gibt immer mal stressige Situationen, ja, man fühlt sich nicht, es ist einem alles zu viel, aber dann begradigt sich die Situation wieder und es ist wieder okay. Ist das dann auch schon ja ein Burnout gewesen? Kann sich das von alleine wieder regulieren?
Ja, Burnout ist ja zwar in aller Munde, aber nicht fest umrissen. Also im ICD-10 ist es eine Zusatzdiagnose, Z73 habe ich mal nachgelesen. Und im ICD-11 wird es auch weiterhin keine Behandlungsdiagnose sein, sondern Faktoren, die Gesundheit, vor allem Faktoren vom Arbeitsplatz, die Gesundheit beeinträchtigen. Und von daher hat es auch nicht so ganz scharfe diagnostische Kriterien, wie wir das zum Beispiel bei anderen richtigen Diagnosen haben. Das ist jetzt einfach eine Konvention, dass man Burnout eben nicht zu einer Krankheit quasi ernennt mit strengen diagnostischen Kriterien und Sie fragen nach der Zeit. Ich würde jetzt mal so, ohne das in irgendwelchen Tabellen wiedergefunden zu haben, ich würde generell dabei davon ausgehen, alles, was länger als 4 Wochen besteht, gesundheitlich, ist ausgesprochen ernst zu nehmen. Also eine normale Erschöpfung über einfach viel Arbeiten oder viel körperlichen Stress im Zusammenhang meinetwegen mit Umzug, dass man da Kisten schleppt oder eben in anderen belastenden Situationen, sollte sich auch also unterhalb dieser 4-Wochen-Grenze wieder einspielen, zum Beispiel durch Erholung. Darum sind ja auch Urlaube so wichtig, zum Beispiel, aber auch während der Arbeit Pausen. Und wenn sich das über 4 Wochen hält, solche Zustände von eben nervöser Unruhe und auch diesem da resultierenden aus der Frustration, auch der eigenen Wirkungslosigkeitsempfindung, diesem resultierenden Zynismus und den negativen Emotionen und auch Kommunikationsmustern, dann macht es, glaube ich, Sinn, von sowas wie Burnout zu sprechen. Wenn man da gewisse Erschöpfungsphase hat und mal frustriert ist, ist es nicht gleich Burnout. Aber nach meiner Kenntnis ist es nicht scharf umrissen. Es ist ohnehin so eine Art Zusatzbeschreibung und kann dann ja auch übergehen in Depressionen.
Genau, das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage. Burnout und Depression, worin unterscheidet sich das? Und Sie haben ja nun schon gerade gesagt, die Überleitung kann eben auch von einem Burnout direkt zu einer Depression führen. Ja. Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen die Unterschiede Burnout und Depression erklären.
Depression kommt, würde ich sagen, danach. Also es kann aus einem Burnout eine Depression werden und das ist ja nach wie vor eine Diskussion, was alles da zusammenkommen muss, damit sich das Vollbild einer Depression dann auch über noch längere Zeit ausbreitet und sich dieser Zustand in einem Menschen einnistet. Ich denke, Burnout ist ein möglicher Weg dahin, durch eben, also schlicht deutsch gesagt, durch Überarbeitung, so kann man das ja auch nennen. Ich denke, an dem Burnout-Begriff ist tatsächlich der, also ist typischerweise auch historisch, ist ja noch gar nicht so alt, seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der Diskussion, ist diese relativ enge Beziehung zum helfenden Beruf, ursprünglich ja sogar auch auf Pflegeberufe, ziemlich konkret bezogen und dieses eben im Beruflichen etwas erreichen wollen, was man nicht erreicht, vielleicht auch, weil die Bedingungen unmöglich sind. Wir haben es ja auch in der Corona-Pandemie viel in der Diskussion gehabt. Man hat fast sogar den Eindruck, dass die ganze Diskussion um Burnout über den quasi gesellschaftlichen Burnout-Zustand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil man so viel über Corona geredet hat. Aber das, was passiert ist mit ganz vielen Menschen, gerade in den helfenden Berufen, aber auch bei ausgebremsten Menschen in anderen Zusammenhängen durch die Corona, die sinnvollen Corona-Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, aber Und auch was wir bei den Schülerinnen und Studentinnen und allen erleben, das ist ja eigentlich Burnout. Also insofern sehe ich da, also ist das Thema vielleicht ein bisschen von der Agenda verschwunden. Darum finde ich es auch gut, dass Sie da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber es ist eigentlich präsenter als je zuvor, würde ich zumindest sagen.
Gibt es so eine Art Statistik auch, wie viele Menschen in helfenden Berufen von Burnout betroffen sind? Und das ist immer so eine Frage, die ich wirklich tatsächlich auch immer gerne stelle, weil es mich einfach auch immer interessiert. Sind es mehr Frauen, mehr Männer, die davon betroffen sind? Gibt es Unterschiede, wie Frauen und Männer, wie sich bei denen Burnout zeigt?
Bestimmt gibt es die. Also mir sind da jetzt auch nicht alle Daten zugänglich, aber insgesamt haben wir ja fast jede Woche Veröffentlichungen von den verschiedenen Krankenkassen, dass die Kosten für Krankschreibungen wegen psychischer Belastung und Depressions, also der großen Gruppe der depressiven Erkrankung, dass das weiterhin stark zugenommen hat, gerade auch bei jungen Menschen, die unter der Pandemie und unter den Schutzmaßnahmen sehr gelitten haben. Und das ist nach meiner Kenntnis tatsächlich ziemlich gleich verteilt. Wir haben ja traditionell, also Männer, Frauen, wir haben ja traditionell bei solchen Syndromen und auch bei Burnout die Beobachtung gehabt, das ist auch zahlenmäßig ausgewertet gewesen, dass es mehr Frauen gibt und gab, bei denen das diagnostiziert wird, während bei Männern halt auch eine Folge dieser Konstellation, die wir für Burnout benannt haben, also Erschöpfung, Wirkungslosigkeit gemessen am eigenen Anspruch auch und Zynismus, dass das bei Männern sehr häufig zum Substanzkonsum führt. Also die nach wie vor deutliche Überzahl von Männern bei den suchtmittelbezogenen Störungen, die gibt's ja immer noch, ja. Aber da fließt natürlich etwas von dem ein, was bei Frauen dann zu einem gewissen Übergewicht traditionell der Depressionsdiagnosen aber auch des Burnouts führt. Aber nach meiner Kenntnis hat sich das bei den jungen Menschen jetzt im Zuge der gerade der Corona-Pandemie fast ausgeglichen. Das ist also, dass diese auch Krankheitstage im Zusammenhang mit Burnout, wie gesagt, das wird nicht diagnostiziert, aber wenn das extra erhoben wird, dann, dass das ziemlich gleich verteilt ist.
Kann man sagen, dass das, ich will es mal Helfersyndrom nennen, bei Frauen ausgeprägter ist als bei Männern und vielleicht auch dieses Verantwortungsbewusstsein, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das machen?
Also bestimmt ist es so, dass Frauen einfach häufiger nicht nur in sozialen Berufen anzutreffen sind, angefangen von Erzieherin oder Tagesmutter über alle Lebensstufen bis hin eben auch zur Pflege von alten, unterstützungsbedürftigen Menschen, dass wir da einfach mehr Frauen finden und insofern auch mehr von dieser, also leichter in diese Falle des Ausgebranntseins geraten können. Und traditionell ist es einfach so, zumindest in unserer Gesellschaft, dass Frauen halt, sagen wir mal, auch so mehr soziale Aufgaben übernehmen. Das heißt ja nicht, dass das biologisch so festgelegt ist. Manches ist schon auch biologisch festgelegt, aber das sind auch Rollenmuster, ne? Und je mehr Männer beteiligt werden an sozialen Aufgaben, an Pflege, an Kümmern, an Erziehung, desto mehr gleicht sich das auch an. Aber im Moment haben wir ja immer noch einen ganz starken Gender Gap, was sowohl private Pflegesituationen anbelangt und Fürsorge, als auch die beruflichen Konstellationen, die sind da eben nicht geschlechtsneutral verteilt, sondern wesentlich mehr bei den weiblichen Menschen von diesen Aufgaben und Arbeiten. Und die auch oft besonders schlecht bezahlt sind oder auch sonst nicht gewürdigt werden, abgesehen von irgendwelchen Lippenbekenntnissen in Talkshows oder so, rein gesellschaftlich. Hat sich da in den letzten Jahren manches gebessert, was die Bezahlung zum Beispiel von Pflegekräften anbelangt, aber ganz viel Care-Arbeit wird ja nach wie vor unterbezahlt oder sogar umsonst gemacht.
Was gibt es denn aber für Therapiemöglichkeiten bei Burnout? Reicht es schon, dass man die Lebensumstände ändert, die Rahmenbedingungen verbessert oder braucht es da mehr Therapie?
Ja, Therapie, würde ich als Therapeut sagen, ist immer gut. Nein, aber wir wollen ja, Also ich denke, bei Burnout muss man wirklich ganz stark auf die Arbeitssituation gucken. Und es gibt auch Burnout in privaten Zusammenhängen, eben auch durch dort geleistete Arbeit. Da kam ja eben kurz drauf zu sprechen. Aber ich denke insbesondere, man kann gesellschaftlich da auch eine Menge machen, indem wir eben wirklich Arbeitsschutz auch bezogen auf psychische Belastung am Arbeitsplatz ganz konkret umsetzen. Da gibt es tatsächlich sowohl von Firmen als auch von Gewerkschaften und am besten gemeinsam gibt es sehr, sehr gute Programme, die da angeboten werden. Das fängt wie immer mit einer Aufmerksamkeit für solche Phänomene an, mit Beratung, aber eben auch mit bewusst gesundheitsfördernden Angeboten, wie zum Beispiel Betriebssport, wie Bewegungseinheiten, wie gesunde Ernährung, wie darauf achten, dass am Arbeitsplatz Pausen gemacht werden. Und gerade in den helfenden Berufen geht es ganz viel um Supervision, Intervision, kollegiale Unterstützung. Und zum Teil ist das so, dass das heute in der Industrie, weil es da sich quasi direkt zahlenmäßig auswirkt auf die Produktion, dass da eine größere Awareness ist für solche Fragen als ausgerechnet in den helfenden Berufen, wo dieses Problem ursprünglich quasi beobachtet wurde. Und wo man oft so denkt, naja, wir sind alle Profis im Psychobereich und können schon für uns selber sorgen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch als Organisationen, die Hilfe für andere organisieren, dass wir auch darauf gucken, was können wir im jeweiligen Betrieb tun und was kann auch eine große Gesundheitsdienstleistungsfirma tun für die Gesundheit der Mitarbeitenden. Da gibt es ja viele gute Ideen und auch vieles, was umgesetzt wird. Also ich glaube, Prävention ist sozusagen ja das A und O, also am besten behandeln, bevor es aufgetreten ist. Und wenn es aufgetreten ist im Sinne einer Gesundheitsbeeinträchtigung oder eines Abrutschens in Suchtmittelkonsum, dann helfen die gleichen therapeutischen Maßnahmen, wie wir sie auch kennen sonst bei Depressionen und Süchten und Angsterkrankungen.
Ja. Ja. Tipps für den Alltag. Hätten Sie da was parat? Also wenn wir jetzt mal vom beruflichen Kontext absehen, sondern einfach auch private Situationen, die belastend sind, stressige Situationen, vielleicht pflegende Angehörige. Also dass wir einfach vielleicht mal gucken, was kann man im Alltag tun, um resilienter zu werden, um einen Burnout zu vermeiden, eben auch da präventiv tätig zu werden?
Ja. Super Thema. Also ich glaube tatsächlich, in Vergessenheit gerät sehr oft die Bewegung einer frischen Luft. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Turnvaterjahren, aber im echten Leben ist das extrem wichtig, sich an einer frischen Luft zu bewegen. Jede und jeder von uns muss das in seinen Alltag einbauen. Das ist wirklich was sehr gesundheitsförderndes, Kontakt zur Natur behalten, das kann man ja auch schön miteinander verbinden, aber ist auch etwas, was nachweislich die Resilienz fördert. Dazu würde dann auch passen, eine gesunde, bewusste Ernährung. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachweisen, dass dabei Burnout-Raten runtergehen, aber auf der psychischen Seite auch nicht zu vergessen, dieses sich mit Menschen austauschen, also reden, auch über unangenehme Dinge reden, lernen, eben nicht im Sinne von immer nur jammern, aber man darf auch mal jammern, sondern sich austauschen. Und vielleicht noch, also wir merken schon, es wird eine ziemlich lange Liste, was aber auch sehr wichtig ist. Also ich persönlich finde die Beschäftigung mit Kunst etwas Resilienzförderndes, was ja auch im Moment im Kommen ist, in Therapien, aber das gilt im Privaten, danach fragen Sie jetzt ja genauso. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, ich glaube, von Picasso, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und das kann, glaube ich, jede und jeder nachvollziehen, wer sich wirklich mal auf eine schöne Ausstellung einlässt. Da sind natürlich die Geschmäcker extrem verschieden, aber das dürfen wir nicht vergessen, dass Kunst in den unterschiedlichsten Formen wirklich auch etwas Alltags, lebenstaugliches und Hilfreiches ist. Und schließlich überhaupt noch diese Angelegenheit, sich selbst, auch mit sich selbst auf andere Gedanken zu bringen. Also tatsächlich auch mal sowas wie, viele machen das ja heute, indem sie Serien gucken oder so, das ist jetzt nicht direkt mein Geschmack, aber zum Beispiel auch Romane lesen, das kennt auch fast jede und jeder von uns, wenn man sich in andere Zusammenhänge mal in seinem Kopf begibt, wo man auch selbst keine Verantwortung für übernehmen muss, dann hat es auch was, was ganz stark, kann was enorm Entlastendes und damit Burnout-Prophylaktisches an sich haben.
Kann man dann vielleicht zusammenfassend sagen, einmal die Seele baumeln lassen und, wie Sie gesagt haben, den Staub von der Seele sprühen lassen, wedeln lassen, wie auch immer, dass man einfach mal zwischendurch durchatmet, etwas für sich tut, Sport, Ernährung, Natur, Kunst sind die Stichworte, die Sie gerade genannt haben, und einfach guckt, dass es einem zwischendurch, zwischen all dem Stress immer mal wieder gut geht.
Ja, wenn das so schön geht, wie Sie jetzt sagen, dann ist das auf jeden Fall die richtige Formel. Aber was Sie jetzt in Ihrer Aufzählung ein bisschen weggelassen haben und was aus meiner Sicht als Psychotherapeut wirklich wichtig ist, das ist halt auch das Gespräch, ne? Also neben diesen allgemein wohltuenden Maßnahmen, die für mich auch kein Tüdelüt sind, kein Gedöns, die sind extrem wichtig, ist eben das Reden über das, was einen betrifft, sei es mit Menschen, mit denen man befreundet ist, sei es eben auch in der Therapie, das schließt sich auch nicht gegenseitig aus, aber das ist auch, glaube ich, für die Burnout-Prophylaxe extrem wichtig. Das ist auch die Methode, die gegen diesen Anteil Zynismus am besten hilft. Also das kennen wir alle. Ein wohltuendes Gespräch, vielleicht auch gerade unter Freunden, die vielleicht auch beruflich was anderes machen als man selbst, über die Dinge, die einen gerade so beschäftigen, das hat was enorm Stärkendes, meiner Erfahrung und Ansicht nach.
Dann danke ich Ihnen für dieses wohltuende Gespräch. Es hat mir sehr gut getan, auch ein bisschen mehr noch über Burnout zu erfahren. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben da auch jede Menge Informationen rausziehen können. Vielen Dank, Professor Gonta.
Ja, danke, Frau Tukolde.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.